ARD.
Ich denke auch, wir werden zeitnah eine Debatte haben, die sagt, ist eigentlich das, was wir in Abiturprüfungen erfassen, das einzig Richtige oder müssten wir nicht eine Möglichkeit eröffnen, die zeigt, da gehören nochmal ganz andere Aufgaben hinein, die vielleicht auch in berufsqualifizierender Form den NC in beeindruckender Weise vielleicht mit anheben könnten.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Silvia Iris-Beutel ist Professorin für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik. Schwerpunkte sind unter anderem Lehr- und Lernprozesse und empirische Unterrichtsforschung an der Technischen Universität Dortmund. Außerdem nimmt sie ganz aktiv teil an der Auswahl der Preisträger des Deutschen Schulpreises und heute schauen wir auf einige ihrer Schwerpunkte, nämlich gerechte Prüfungen, Noten und die Frage, wie Lernprozesse vielleicht sogar damit unterstützt werden können. Liebe Iris, schön, dass du da bist.
Hallo.
Am 25. September 2023 postete unsere Bildungsministerin, Frau Stark-Watzinger, auf X, also dem ehemaligen Twitter, folgende Aussage. Noten und Daten sind unerlässlich, um Schülerinnen und Schüler bestmöglich individuell zu fördern. Wer Schulnoten abschaffen will, nimmt ihnen Erfolgserlebnisse, Leistungsanreize und Vergleichbarkeit. Bessere Bildung und Lust auf Leistung gehören zusammen. Wie ist deine Sicht auf diese Aussage?
Also zunächst einmal sind ja Noten seit vielen, vielen Jahrzehnten in der empirischen Kritik, spätestens seit 1970 und fortgesetzt über die Jahrzehnte gab es immer wieder Studien und gibt es bis heute, die die fehlende Gerechtigkeit von Noten natürlich darstellen und abbilden. Und vor allen Dingen haben wir eine sehr gute und intensive Debatte dazu, was sind denn geeignete Alternativen? Und sie werden, und das ist auch eine gute Nachricht, natürlich in vielen Schulen und Schulnetzwerken mittlerweile erprobt. Also die Kritik an der Notengebung, die empirisch nun wirklich hinreichend belegt ist, kann man nicht vom Tisch wischen. Es ist eine einfache Form der Anerkennung von Leistungen, die man über Klausurformate beispielsweise sichtbar macht. Was unsichtbar ist in der eigentlichen Leistung der Schülerinnen, wird natürlich möglicherweise gar nicht erfasst. Und wir kennen natürlich eine Reihe von Beurteilungsfehlern, die zeigen, dass diese Form von Gerechtigkeit, die wir eigentlich erwarten müssen, und Vergleichbarkeit gar nicht gegeben ist.
Ich würde das mit dir gerne sezieren, auch jetzt nicht, um unserer Bildungsministerin einen reinzuwürgen, die hat weiß Gott was, gerade auch andere Dinge zu tun, sondern weil ich persönlich das Gefühl hatte, dass hier eine Aussage getätigt wird, die ich häufig höre, die aber verschiedene Dinge vermischt. Da hätte ich gerne mal deine Meinung zu. Also zum einen ist es so, dass da eine Grundannahme drin ist. Zunächst mal, Stark-Watzinger spricht von Noten und Daten. Wie siehst du diese Paarung ganz zu Beginn?
Dass wir Daten benötigen und sowas, wir nennen das ja gerne auch sich wiederholende formative und summative Längsschnittdaten in der Begleitung von Schülerinnen, das ist vollkommen klar.
Kannst du ganz kurz den Unterschied sagen zwischen formativ und summativ?
Ja, sehr gerne. Also einerseits schauen wir natürlich prozesshaft auf die individuelle Entwicklung von Schülerinnen, um sie möglichst gut beraten und fördern zu können. Andererseits gibt es an bestimmten Punkten in der Biografie, natürlich auch im Verlauf eines Schuljahres, auch sogenannte summative Überprüfungen. Das können Vergleichsarbeiten sein, das können Klausuren oder Tests sein. Und wichtig ist für die Schulen, auch mit denen ich arbeite, an welchen Stellen sollten wir sinnigerweise summative Formen einsetzen und welchen Spielraum haben wir für formative Formen? Weil wir natürlich, wenn wir über Förderung sprechen, eigentlich jeden Tag sehr, sehr genau schauen müssen, was braucht denn das jeweilige Kind oder der jeweilige Jugendliche oder die Jugendlichen im Blick auf ihre Förderung? Mhm. Wie können wir möglichst adaptiv sein, auch in der Unterrichtsqualität? Also wenn wir diese Daten ansprechen, auch natürlich das Systemmonitoring insgesamt, dann ist das eine wichtige Quelle. Da würde ich ihr sofort auch zustimmen. Die brauchen wir auf der Ebene des Schulsystems, die brauchen wir auf der Ebene der Einzelschule. Das wissen Schulen auch. Das legen sie uns ja beim Schulpreis beispielsweise auch immer vor. Aber wir brauchen natürlich heute verstärkte Daten, die uns helfen zu verstehen, wie können wir Förderung bestmöglich realisieren. Und Diagnostik und Verständigung haben in den letzten Jahren wirklich einen enormen Aufschwung gehabt, auch im Gebrauch der Schulen, weil sie sehen, sonst kommen wir nicht weiter. Also individuelle Förderung ohne diagnostisches Fundament ist ausgesprochen fragwürdig. Man stelle sich das mal in der Medizin vor. Mhm. Es wird uns etwas verschrieben, ohne diagnostisch genau geschaut zu haben. Also insofern ist ein Teilargument sicher richtig, aber der andere Bereich, den müssen wir natürlich nicht mit Noten abbilden oder begleiten, sondern mit aussagestarken Instrumenten und Verfahren, die im Übrigen natürlich auch die Schülerinnen selbst benutzen sollen. Also mir ist ja selbst Partizipation dabei immer hochgradig wichtig.
Noten und Daten sind unerlässlich, um Schülerinnen und Schüler bestmöglich individuell zu fördern. Ja, was ich daran so merkwürdig fand, war, dass innerhalb eines Satzes quasi wie eine Form von Zeugma, jetzt der Germanistik-Nerd, er verlor den Halt und auch das Leben, ist ein Zeugma. Und hier ist dieses Noten und Daten, wo ich so dachte, okay, da sind völlig unterschiedliche Kategorien, Nummer eins, und jede Lehrkraft weiß, selbst wenn sie pro Noten ist, dass die Note selbst mit Förderung erstmal überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit einer Leistungsbeurteilung, die ja gerade oftmals dort stoppt, weshalb es ja so frustrierend für einige Lehrkräfte ist, nach einer sehr langen Arbeit zu dieser Ziffer zu kommen, während Förderung was völlig anderes ist, wenn sie konstruktiv geleistet wird, weil sie ja tatsächlich etwas leistet, worauf dann aufgebaut werden kann. Der letzte Punkt hat mich dann nochmal, wer Schulnoten abschaffen will, nimmt ihnen Erfolgserlebnisse, Leistungsanreize und Vergleichbarkeit. Erfolgserlebnisse, da gehe ich mit, aber Leistungsanreize und Vergleichbarkeit, das sind noch zwei Dinge, wo sie sagt, dafür sind Noten ganz wichtig. Meine Erfahrung und wiederum gestützt durch Formen, also durch Studien und die verschiedensten Erkenntnisse der pädagogischen Forschung der letzten, sagen wir mal 50 Jahre, ist, dass Noten als Leistungsanreize überhaupt nichts taugen, sondern Motivation durch das Gegenteil von einem externen Leistungsanreiz entsteht. Also das ist doch auch wieder nicht richtig, oder?
Also natürlich könnte man jetzt sagen, Leistungsanreize kann man setzen, wenn man ohnehin sehr erfolgreich ist, dann kann das vielleicht ein Leistungsanreiz sein. Aber in der Regel setzen wir den Leistungsanreiz, wenn wir diagnostisch abgesicherte Verfahren und Instrumente der Lerndokumentation oder überhaupt Konzepte der Lernbegleitung nutzen, darauf, dass wir mit der individuellen und mit der curricularen Bezugsnorm arbeiten. Und diese Leistungsanreize stiften wir natürlich dadurch, dass wir einerseits auf diesen Verlauf des individuellen Lernprozesses schauen und andererseits einen Abgleich mit curricularen oder kompetenzbezogenen Erwartungen ableisten und das natürlich mit den Lernenden auch vernünftig besprechen und überlegen, in welchem Meilensteinplan lässt sich das eigentlich realisieren und wie können wir deinen Fortschritt abbilden, zum Beispiel auch durch formative oder individuelle Gelingensnachweise an allen Schulen. Und ich arbeite ja viel in sogenannten herausfordernden Lagen, erlebe ich das als etwas sehr, sehr Gutes, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, hier kann ich einen Gelingensnachweis in kleinen Schritten erbringen. Das ist für mich ein Leistungsanreiz, weil ich anders als bei einer großen Klassenarbeit in kleinen Schritten sehen kann, dass ich tatsächlich Erfolg haben kann, beispielsweise auf diesem Weg. Und die Vergleichbarkeit ist natürlich immer relativ. Warum muss ich wissen, wie andere in meiner Lerngruppe sind? Ich muss wissen, wie ich mich selbst positioniere. Und ich meine das jetzt nicht in einem egoistischen Sinne, sondern ich kann diese Daten natürlich auch nutzen, wenn ich in einem Gruppenprozess mit anderen gemeinsam eine Leistung erbringe. Aber ich wollte eben noch mal was zu dem Notenargument sagen. Natürlich stellt sich mit Noten immer die Frage der Ressourcen einer Schule. Und das sind zum Beispiel Zeit- und Verständigungsressourcen, die aktiviert werden müssen. Die Notenvergabe an sich kann einfach erfolgen. Wenn ich aber in komplizierte sprachliche Vermittlungen und natürlich auch Botschaften eintrete, muss ich intensiv mich mit Schülerinnen auseinandersetzen. Ich muss es kommunizieren, ich muss es validieren sozusagen. Das heißt, die Ressourcenfrage ist gestellt und könnte zu Forderungen führen. Und natürlich wird immer gerne als Argument gesagt, na ja, die Rezeption, komplizierte Sprachgebilde werden nicht verstanden im Blick auf das Lernen und im Blick auf Leistung. Also gehen wir doch lieber auf einfache Formen 1-6, die verstehen alle und damit können wir operieren. Gerade da, wo Kinder aber besonders schwierig in Lebens- und Lernsituationen stecken, brauchen wir andere Formen, um sie zu motivieren, sie mitzunehmen und ihnen Erfolgserlebnisse vermitteln. Das zeigen uns alle guten Schulen und ich unterstütze das, wo immer ich kann.
Es gibt ja durchaus ein Argument, was für Noten spricht, das ist die Effektivität. Ja, man könnte fast tautologisch sagen, Noten zeigen, dass sie funktionieren, weil sie bleiben. In der Tat ist ja, egal welche andere Form von konstruktivem Feedback gegeben wird, durchaus zunächst einmal komplexer und benötigt vielleicht auch eine Fortbildung. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, ich mache irgendein Feedback oder noch schlimmer, ich suche mir irgendwelche Bausteine zusammen, die dann auch wieder nur eine sehr lange Paraphrase der eigentlichen Noten sind, sondern da verändert sich ja auch was in der Lehr-Lern-Beziehung zwischen eben dem Lerner und demjenigen, der ihn oder sie begleitet.
Ja. Und es zeigen ja auch Studien, dass Kinder und Jugendliche Texte gut annehmen, wenn sie das Gefühl haben, diese Art von Narration trifft auf ihre eigene Biografie und auf ihre Verständniskontexte. Und das ist schon eine hochkomplexe Aufgabe, so zu schreiben, dass Schülerinnen das auch akzeptieren können und vor allen Dingen auch aktiv darauf reagieren können. Seit vielen Jahren gibt es ja Fortbildungen in diesem Bereich und wir sehen immer wieder, wenn ich schon im Unterricht und in meinen didaktischen Arrangements verstehe, mit Kindern und Jugendlichen kompetenzbezogen und natürlich auch individualisiert zu sprechen und in die Lernplanung zu gehen, dann ist auch diese Art von Feedback von einer anderen Kultur geprägt. Und insofern ist diese Art von Feedback auch Teil einer demokratiepädagogischen und auch demokratiebildenden Aufgabe. Und ich finde ein sehr gutes Argument, und ich merke, die Schulen sind sehr aufmerksam, wenn ich das vortrage, ist natürlich, dass alternative Formen der Leistungsbeurteilung, die über Noten hinausgehen, auch Teil von Sprachbildungskonzepten sein können. Man lernt mit Sprache umzugehen, man lernt überhaupt eine Beziehungssprache zu entwickeln, was für viele Kinder überhaupt keine tägliche Erfahrung ist, freundlich angesprochen zu werden. Das Problem ist ja, was mit Noten auch verbunden ist, dass Schule gerade für die Kinder, die es ohnehin besonders schwer haben oder auch in extremen Armutsverhältnissen aufwachsen müssen, nochmal eine abwertende Funktion einnehmen kann und für sie dann natürlich auch kein entsprechend schöner Ort ist, an dem sie sich gerne aufhalten. Und das finde ich also höchst bedeutsam, immer wieder zu denken und zu beachten. Schule muss ein guter Ort sein, an dem alle Erfolge haben. Das ist auch zentral für den Inklusionsgedanken selbstverständlich und nicht ein Ort, an dem junge Menschen weiter abgehängt werden. Wir haben schon genug junge Menschen ohne Schulabschluss.
Ich würde gerne, damit das jetzt nicht sozusagen so eine gegenseitige Selbstbestätigung ist, nochmal einen Punkt einbringen, den ich mit einem sehr geschätzten Menschen erörtert habe, dem Oliver Dickhäuser, der pro Noten argumentiert hat, insofern als dass er gesagt hat, dass Noten, wie ja die GegnerInnen meinen, nicht objektiv reliabel und valide seien. Das sei nur für quasi die singuläre Rückmeldung wahrheitsgemäß. Insgesamt sei es so, dass die Sammlung von Noten, zu der man dann irgendwie kommt, wenn man die verschiedenen Fächer zum Beispiel zusammenzählt, wie im Abitur jetzt zum Beispiel, durchaus eine hohe Aussagekraft haben. Spricht das nicht für Noten und zum Beispiel dafür, dass der Arbeitgeber zumindest tendenziell eine Ahnung davon hat, mit welchem Menschen und welcher Kompetenz dieses Menschen er zu tun hat?
Also er könnte zumindest sehen, ob jemand erfolgreich die Erwartungen der Schule erfüllt hat, die sich in bestimmten Formaten ausdrücken, wenn ich das so sagen darf. Okay. Sprich in Klausurformaten, die klare Antworten erwarten lassen und Ähnliches. Im Blick darauf, Übergang Schule, Beruf, Übergang Schule, Hochschule, erwarten wir heute eigentlich eine andere Transparenz im Blick auf das Kompetenzportfolio der Lernenden. Wir könnten zum Beispiel an der Hochschule viel stärker auf Förderangebote eingehen, wenn wir wüssten, was sind eigentlich die Ausgangslagen, was ist gelernt worden in Richtung Selbstrecherche, wie sicher sind die Studierenden, die bei uns anfangen, im Blick auf den Umgang mit KI beispielsweise und Ähnlichem. Also diese Andockstellen verlangen heute eine andere Darstellungsform und offen gestanden wird es jetzt in der nahen Zukunft sehr bald so sein, dass wir natürlich in Zeiten der Ungewissheit auch Aufgabenstellungen haben, die keine eindeutige Lösung erwarten lassen. Also immer dann, wenn man sich zum Beispiel mit den SDGs beschäftigt.
Kannst du das kurz erklären, die SDGs?
Die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele, Bildung für nachhaltige Entwicklung, die großen Themen wie Frieden beispielsweise, Sicherung von Bildung, von Lebensbedingungen für alle Menschen auf der Welt. Und dann kommt man natürlich in Bereiche, wo es keine schnelle Lösung geben kann. Und wenn wir jetzt Aufgabenformate entwickeln wollen, die eben auch die Unlösbarkeit oder den Zwischenschritt als Lösung anerkennen, übrigens nicht nur individuell erbracht, sondern selbstverständlich in Teams oder Gruppen. Das heißt, wir müssen mehr Prozesse begutachten und wir müssen auch natürlich neue und andere Qualitätskriterien entwickeln und müssen, wenn wir dieser Aussage zustimmen wollen, zumindest sagen, das sind bestimmte Formate, die eine bestimmte Leistung abgefragt haben und die mir ein bestimmtes Bild geben, aber alle aktuellen Debatten, die wir gerade gesellschaftlich führen, zeigen eben auch, diese Aufgabenkultur und diese Prüfungskultur gilt es zu überwinden. Und es gibt sowas wie eine innovative Prüfungspraxis, die wirklich in dieses Feld der Ungewissheit und der Zusammenarbeit von Schulen untereinander an großen gesellschaftlichen Themen dieser Welt sozusagen ausgerichtet ist. Und das ist das, was mich persönlich im Moment sehr fasziniert, mit welcher Kreativität Schulen in diesem Bereich tätig werden. Ich habe die Freude, dass ich gerade viel mit dem Oberstufenkolleg in Bielefeld zusammenarbeiten kann. Und die Aufgabenstellungen, die ich dort gesehen habe, die haben mich begeistert im Blick auf zum Beispiel Mobilitätserfahrungen und Daten. Das sind natürlich viel größere Aufgaben, die ich nicht in so ein Klausurformat hineinquetschen kann. Ich denke auch, wir werden zeitnah eine Debatte haben, die sagt, ist eigentlich das, was wir in Abiturprüfungen erfassen, das einzig Richtige oder müssten wir nicht ein Ventil öffnen, müssten wir nicht eine Möglichkeit eröffnen, die zeigt, da gehören nochmal ganz andere Aufgaben hinein, die vielleicht auch in berufsqualifizierender Form den NC in beeindruckender Weise vielleicht mit anheben könnten oder dem Medizinstudenten oder der Studentin ganz andere Möglichkeiten eröffnen können.
Bevor wir in die Konkretisierung gehen, hören wir uns mal ganz kurz an, was die Arbeitgeber über Noten sagen. Das Interessante an der Notendiskussion ist nämlich, dass viele Arbeitgeber Noten gar nicht so wichtig finden, wie Schülerinnen und Schüler denken. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 26.07.2023 spricht unter anderem der Freiburger Handwerkspräsident darüber, was eigentlich wichtig ist.
Für Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg ist die Sache klar. Noten sind wichtig.
Wenn man auch gute Noten hat, kann man einen besseren Beruf bekommen.
Es ist halt schon wichtig. Wenn man halt keine guten Noten hat, dann wird man halt nicht überall angenommen.
Gute Noten zu kriegen sind anstrengend, aber es lohnt sich im Nachhinein.
Ohne gute Noten kein guter Job? Ganz im Gegenteil, sagt der Freiburger Handwerkspräsident Johannes Ulrich.
Ja, gerade im Handwerk. Es zählt ja bei uns nicht, wo ich herkomme, sondern wo ich hin will. Die Geschicklichkeit, die Motivation.
Und dann klappt das auch mit den Noten, meint der Malermeister.
Durch den täglichen Erfolg, weil ich sehe, was ich mache, ja, werden die besser. Ich habe jetzt ein tolles Beispiel, ein junger Mann mit Mathe 5. Der war jetzt ein Jahr bei mir in der Ausbildung. Der hat jetzt in Deutsch 1 und Mathe 1. Der blüht komplett auf und das erleben wir immer wieder, tatsächlich.
Also, für viele Jobs im Handwerk sind die Noten nicht entscheidend. Auch bei Industriebetrieben und Händlern hat sich einiges verändert.
Total. Also der Fachkräftemangel stellt den Arbeits- und Ausbildungsmarkt völlig auf den Kopf,
sagt Simon Kaiser. Er ist Geschäftsführer für Aus- und Weiterbildung bei der IHK Südlicher Oberrhein.
Am Ende des Tages ist die Not das Kriterium vieler Betriebe.
Statt ausgefeilter Bewerbungsverfahren läuft das dann zum Beispiel so.
Über Apps, wo man direkt in Kontakt treten kann, wo tatsächlich der persönliche Eindruck erstmal alles schlägt. Und das ist die gute Nachricht für all diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen über ihr Zeugnis.
Aber auch für viele Betriebe im Vergleich zu früher.
Und man hatte auch viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht erst kennenlernen können. Am Ende waren die Noten natürlich oft ein schieres Selektionskriterium, um der Masse an Bewerbungen in den früheren Zeiten Herr zu werden.
Zur Wahrheit gehört aber auch, Noten öffnen Türen. Bei großen Arbeitgebern bleiben sie ein Schlüssel. Sabine Schubert ist im Bosch-Konzern für die Stellenbesetzung in Deutschland verantwortlich.
Schulnoten sind wichtig, aber nicht alles.
Sie spielen im ersten Schritt eine Rolle. Später geht es eher um Fachliches.
Und vor allen Dingen darum, ob der oder diejenige auch zu Bosch passt, ne? Zu unseren Werten, zu unseren Vorstellungen. Natürlich haben wir einen Fachkräftemangel und weniger Bewerbung auf eine Stelle. Das heißt, wir gucken natürlich auch, inwiefern wir eine Vorauswahl verändern oder adaptieren müssen. Nichtsdestotrotz, ne, anhand von irgendwas muss die Vorauswahl passieren. Und dazu gehören nun mal die Noten. Daran ist nichts zu ändern.
Bei ZF Friedrichshafen ist die Auskunft sehr ähnlich. Noten sind ein wichtiges Kriterium. Später, beim Kennenlernen, geht es dann mehr um andere Fähigkeiten. Auch für den Maschinenbauer Trumpf können Noten einen Hinweis geben, ob jemand für einen Job passt. Am Ende kommt es also darauf an, wo man einmal hin will. Der Rat von Handwerk und IHK jedenfalls klingt so.
Einfach nicht verzagen und Gas geben bei der Bewerbung. Es gibt noch viele Angebote.
Ganz einfach bewerben, auch mit einem nicht so guten Zeugnis, weil Noten sind tatsächlich nicht alles.
Und das hört sich auch in Schülerohren beruhigend an.
Wenn es so ist, dass man nicht mehr so gute Noten braucht für einen Job, dann ist doch gut. Dann muss man sich jetzt nicht so sehr anstrengen. Aber ich glaube, die meisten strengen sich an, weil sie ihre Eltern halt stolz machen wollen.
Ja, letzten Endes haben wir gerade das schon bestätigt gehört, was du gesagt hast. Die Schüler denken, es sei wichtig. Im Grunde genommen ist es natürlich auch der Mangel, der sagt, wir müssen uns die BewerberInnen anschauen. Auf der anderen Seite finde ich, dass Mangel beziehungsweise ein durchaus schwieriger Kontext oftmals ja Innovationsmotor ist. Also wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel auch Corona bei denjenigen Schulen ausgelöst hat, die einigermaßen gute Voraussetzungen haben, kann man, glaube ich, die These vertreten. Wir können sie nicht nachprüfen, dass dort eine Entwicklung stattgefunden hat, die ansonsten in Deutschland wahrscheinlich entweder doppelt oder dreifach so lange gebraucht hätte. Also was ich sagen will, ist diese Tendenz dahin, dass auch die Arbeitgeber hingehen zu jenen zwei Punkten, die ich in meiner Lieblingsdarstellung der Kompetenzorientierung, dem Zopfmodell von der OECD, so schön finde. Da ist nämlich nicht nur Kompetenz und Kompetenz auch in der Tätigkeit, sondern auch Charakter auf der einen Seite und eben Praxisbezug, dass diese Dinge eine viel größere Rolle spielen. Und das sind ja Dinge, wie du es gerade gesagt hast, auch in Bezug auf Bildung für nachhaltige Entwicklung, die nicht ankreuzbar abgeprüft werden können und auch nicht, indem man anderthalb Stunden irgendwas schreibt.
Ich habe ja selbst Laborschultraditionen und ich habe schon früh bei den damaligen Absolventinnenstudien gesehen, dass genau dieses Argument ein wichtiges Argument war. Das ist ja eine Schule ohne Noten bis zur 8. Klasse oder bis zur 8. Jahrgangsstufe, muss man im Blick auf die Laborschule sagen. Und wir haben schon damals festgestellt, dass das, was eigentlich relevant ist, um diese Brücke zum Arbeitsleben aufzuschließen, die Kompetenzen sind und eine andere Form der Darstellung sind, als das Noten abbilden können. Wenn wir wirklich Bildung umfassend verstehen wollen, müssen wir natürlich uns mit diesem Kompetenzbegriff auseinandersetzen und ganz wichtig, du hast es eben auch angesprochen, mit der Frage der Persönlichkeitsbildung für eine ungewisse Welt, in die die Jugendlichen, wie wir auch, hineingehen.
Jetzt muss ich dir zwei Sachen sagen. Ich werde immer kritischer, was die sogenannte Kompetenzorientierung angeht. Und das in Zeiten, in der sie, obwohl es schon seit 2004 kompetenzorientierte Bildungspläne gibt, bei manchen noch gar nicht richtig angekommen ist. Ja, es gibt ja durchaus auch Lehrkräfte, die sagen, schön war die Zeit, wo die Inhalte aufgelistet dastehen, man wusste, was muss ich machen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Kompetenzorientierung dazu führt, dass zwar alles operationalisiert wird, was operationalisiert werden kann, dass aber in einer allgemeinen Bildung, sagen wir mal in einem Humboldtschen Bildungsideal, das eben Charakterbildung einschließt, es auch Dinge gibt, die nicht operationalisiert werden können, die sich dann aber auch der Verwaltungslogik dieser operationalisierbar und Abprüfbarkeit entgegenstellen. Ja, so dass es sozusagen schon qua der Rahmengebung die Kompetenzorientierung, die eigentlich das Gegenteil wollte, nämlich weg vom bloßen Inhalt hin zum eigentlichen Können, dafür sorgt, dass eben Dinge auch wegfallen, die eigentlich fundamental wichtig für eine tatsächliche allgemeine Bildung wären.
Das Argument kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich kompetenzbasierten oder orientierten Unterricht beobachte, dann sehe ich natürlich viele Vorzüge im Blick auf die Lernnavigation und auch im Blick auf die Selbstdifferenzierung, die Schülerinnen wahrnehmen können. Das finde ich sehr spannend, natürlich auch oftmals mit künstlicher Intelligenz. Und das kann einmünden in eine bestimmte, auch selbstgewählte Prüfung, die man ablegt und ein Stück selbstbestimmt sich auch weiter navigiert oder moderiert. Das finde ich wirklich spannend. Aber die anderen Bereiche, Persönlichkeitsbildung, Demokratiebildung, sich aufstellen für Handlungsfähigkeit in dieser Welt, bedürfen anderer Formate auch im Unterricht, also Makerspaces, Ateliers. Ich schätze vor allen Dingen sehr die Zusammenarbeit mit weiteren Bildungspartnerinnen, die in diesem Feld tätig sind. Das heißt, wir müssen dann erstmal neue Qualitätskriterien und natürlich auch neue Kompetenzprofile, wenn du da jetzt so willst, oder auch Persönlichkeitsprofile entwickeln, die wir aber gemeinsam und partizipativ entwickeln. Und das heißt auch wieder an diesem Punkt, wir sind nicht fertig mit unserem Nachdenken darüber oder indem wir kontrastiv gegenüberstellen, da ist die Kompetenzorientierung, da sind die Noten, die die Kompetenzen nicht wirklich erfassen können, sondern wir müssen immer wieder lernen in diesem Feld. Wir sind Lernende, die nach bestmöglichen Lösungen suchen. Im Moment erleben wir das, glaube ich, alle sehr stark so, dass wir gerade im Blick auf Persönlichkeitsstärkung und Beziehungsstärkung sehr viel zu leisten haben in der Schule, damit Lernen überhaupt produktiv stattfinden kann.
Ja, vor allen Dingen, weil die Implikation eine Didaktik aus den Angeln hebt, die gewisse Grundannahmen in Bezug auf Standards hat. Also will sagen, wenn die Grundannahme von dem, was man so Unterricht nennt, zum Beispiel ja, gleiche Fragestellung, gleicher Stoff, gleiche Geschwindigkeit ist, dann lässt sich das zwar sehr gut didaktisieren und irgendwann findet man auch den Schlüssel, liebe Referendarinnen und Referendare hier, es gibt einen Schlüssel. Aber, und das ist der Scherz, es gibt wirklich einen Schlüssel. Ich würde sagen, ich habe den, ja, man kann mich im Unterricht besuchen. Ich war 2 Jahre nach meinem Referendariat und das war eine ganz schwierige Zeit und so weiter. Da waren mal 14 Leute in Köln bei mir in der Schule und haben mir beim Unterricht zugeguckt, hat mir überhaupt nichts mehr ausgemacht, weil ich dachte, also wie das funktioniert, das weiß ich. Aber was du gerade gesagt hast, das stellt aus meiner Sicht die komplette Didaktik auf den Kopf, weil sie eben von was ganz anderem ausgeht, nämlich Lerninitiierung zu gewährleisten, unabhängig davon, ob diese Prämissen, die wir für, ne, als Grundannahme dafür halten, was Unterricht ist, gewährleistet sind oder nicht.
Ja.
Spannend.
Ja, dieses Unterrichtsgefäß, es sieht man auch, wenn man Schulen besucht, weitet sich ja immer mehr. Also es geht nach draußen, es sucht neue Handlungsfelder. Und ich denke auch, es war falsch anzunehmen, dass wir nur durch Individualisierung mehr Lernerfolg generieren können. Ich erlebe vielfach, wenn ich hospitiere, und das tue ich sehr oft, und ich begleite ja auch viele Schulen, dass Individualisierung immer die Sozialität benötigt. Mhm. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel in unseren Projekten viel mit peerbasiertem Lernen, weil das ja auch viel mit der späteren Berufswelt und auch mit der Studienwelt zu tun hat. Wie arrangiere ich mich mit Menschen, die nicht meine Freundinnen sind, in einer produktiven Art und Weise und suche nach bestmöglichen Lösungen? Und die Motivation der Kinder und Jugendlichen steigt natürlich besonders, wenn sie Anwendungskontexte sehen. Bei Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das ja ganz offenkundig, dass ich rausgehen muss. Und ich merke auch, Dortmund ist ja gerade Modellkommune für BNE, ich merke, dass wir viele Schulen damit ansprechen können, diesen Lernraum zu weiten und dieses Unterrichtsgefäß zu weiten und sie auch sicherer werden in dem, was sie unter Individualisierung und Sozialität verstehen wollen. Nämlich nicht, ich sitze vor meinem 10. Arbeitsblatt, arbeite alles still ab, kreuze an, was ich erledigt habe, bekomme ein Smiley und der Tag ist erledigt. Das ist, glaube ich, nicht unser Verständnis des produktiven Lernens und auch nicht von Bildung.
Zumal, Entschuldigung, diese Form der Individualisierung, die erstmal mit Substanz gefüllt werden muss, das kennt jeder Referendar, jede Referendarin, die so eine, Entschuldigung, also Pseudo-Bullshit-Phrase in ihren Unterrichtsentwurf schreibt. Erst der Satz, den alle haben, es ist eine sehr heterogene Klasse, ja, wo jeder Fachleiter sagt, ach wirklich, das hätte ich ja gar nicht gedacht, ja. Und dann sozusagen Individualisierung innerhalb von 45 Minuten, das kann natürlich immer nur eine Vortäuschung sein. Und das ist dann entweder eine gut gemachte oder schlecht gemachte Vortäuschung und die bewertet man. Ja, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil ja die Bewertung von Lehramtsanwärtern nicht zwangsläufig das bewertet, was in der heutigen Schule tatsächlich gefordert wird, sondern eben auch, ne, Prüfungen. Ich finde das ganz interessant. Ich habe mich da ein bisschen an Armin Nasehi orientiert, der immer so wunderbare Tautologien hat. Eine Tautologie, die ich ganz wunderbar finde und die in einem Projekt von mir auch Anwendung findet, heißt Prüfungen prüfen, was Prüfungen prüfen können. Das im Grunde genommen hast du es gerade eben schon gesagt, ja. Bevor es in die konkrete Umsetzung geht, möchte ich einmal noch kurz Spielverderber sein. Ich fand das gerade so schön, wie positiv du in ganz vielen Dingen die eine kommende Entwicklung skizziert hast. Du hast es skizziert, weil du gesagt hast, Unterricht öffnet sich, das Gefäß öffnet sich, die Kooperationen finden schon statt und du hast gesagt, es wird eine Debatte geben. Da habe ich sehr genau hingehört als Deutschlehrer. Jetzt komme ich und sage, ich bin ja jemand, der quasi als Form der Wissenschaftskommunikation, auch in dem, was wir hier gerade machen, in dieser Podcast-Folge, aber auch in meiner Kolumne auf T-Online, wo ja jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, das Publikum sitzt, was sich Bildungsdebatten auf jeden Fall anlesen oder anhören möchte und in unterschiedlichsten Kontexten versucht, Schwerpunkte zu setzen, damit eine Debatte stattfindet. Ich finde, wenn ich außerhalb meiner Bubble gucke, sehe ich keine wirkliche Bildungsdebatte in Deutschland. Was ich sehe, ist, dass eine Bundesbildungsministerin wie letztes Jahr einen sogenannten Bildungsgipfel macht, wo zwei Kultusminister kommen. Das sind anderthalb Stunden Podiumsdiskussion. Ich sehe einen Bildungsprotest am 23.11., von dem die Bundesbildungsministerin dann bei Lanz sagte, es hätte gar nichts gegeben. Also sie wusste nicht davon. Ich sehe das SWK-Gutachten, das hat ungefähr 2,5 Tage nachgehalten. Das zweite hat schon keinen mehr interessiert. Es gab keine mediale Rezeption vom SWK-Gutachten. Und selbst so etwas wie der nationale Bildungsbericht, der den deutschen Schulen mal wieder keine Überraschung bescheinigt hat, aber natürlich das, was wir wissen, noch mal sehr drastisch untermauert hat. Ich sprich, glaube ich, von einem System am Anschlag. Wird so rezipiert, dass wenn ich, und ich sage jetzt nicht welchem Medium, aber wenn ich schreibe, ich würde da gerne was zu sagen und ich glaube, ich habe auch was Substanzielles zu sagen, gesagt wird, morgen ist das Thema schon wieder durch. Also da bin ich so pessimistisch, was eine wirkliche Bildungsdebatte angeht. Oh, kleiner Punkt noch, eine Bildungsdebatte gibt es allerdings und die ist initiiert von der AfD. Ja, das ist, weil die erkannt haben, wie wichtig Bildung ist. Die sagen ja, die Migranten sind das Problem. Ja, und Höcke hat, glaube ich, auch gesagt, wir müssen ganz schnell irgendwie auch dafür sorgen, dass Inklusion nicht mehr gewährleistet wird. Die Behinderten sind auch ein Problem. Also absolut reaktionär, hineingehend in ja rechtsextreme Narrative, kann man schon fast sagen. Und das ist das, was mich so umtreibt, weil ich immer denke, die starten etwas, worüber debattiert wird. So, und jetzt sag mir bitte, wie wir das schaffen können, diese wichtigen Themen und die Frage nach dem Wie und nicht nach dem Schuldigen noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ja, in den Bildungsdebatten gibt es auch Stagnation selbstverständlich und eine Öffentlichkeit, die schnell verwischt wird. Meine Perspektive ist eher die, und so habe ich vorhin auch argumentieren wollen, Stärkung der Schulen, Stärkung der Netzwerke, den Schulen eine Stimme geben. Und diese Stimme muss extrem laut werden. Und sie muss sich auch eine Öffentlichkeit suchen. Das kann über solche Wege wie Podcast sein, das kann über das deutsche Schulportal sein, das kann auch über Stiftungsschienen laufen, die sich mit Bildungsprogrammen hieran beteiligen. Also wir kommen nicht umhin, in diesen Zeiten der Ungewissheit und Polykrisen zu fragen, was brauchen wir wirklich in der Binnenkultur der Schulen? Und nicht noch, wir brauchen vielleicht nicht die 10., 12., 20. Studie, die immer wieder auf Bildungsungerechtigkeit neu aufmerksam macht. Wir wissen es, aber wir brauchen vor allen Dingen Ressourcen, um eine Praxis zu verändern und sowas wie eine Zuversichtslogik wieder ins System zu bringen. Die Schulen fühlen sich teilweise durchaus weiter verinselt und sind teilweise auch von Universitäten und Fortbildungsagenturen weit entfernt. Es gibt ja immer mal wieder gute Öffnungen, also in den Erlassen und natürlich auch in den Verordnungen der Länder, was die Leistungsbeurteilung angeht zum Beispiel. Die Veränderung von Abiturformaten, überhaupt die neue Prüfungskultur. Ich nehme es schon wahr, es ist eine sichtbarere Debatte als vielleicht in den Jahren zuvor. Und es wird deutlich mehr, das merkt man auch in Fortbildungsnachfragen, danach gefragt, was ist eigentlich das Geheimnis guter Schulen, die trotz schwieriger Bedingungen so erfolgreich sind. Das ist ja nicht nur, dass man tolle Arbeitsblätter austeilt, sondern dahinter steht ein Gesamtprogramm. Und wenn ich dieses Wort bemühen darf, obwohl ich es nicht sehr präzise finde, die berühmte Haltung, die dahinter steht, für Kinder und Jugendlichen zuständig zu sein und einzutreten und nicht eine Schule aus alter Zeit sozusagen jeden Tag zu verwalten.
Da muss ich kurz zwei Hinweise geben, damit das in deinem Flow ist, weil ich den so wichtig finde. Erstens, wer jetzt gesagt hat, wir machen das schon, ich finde das großartig, schreibt an die Schule brennt auf-die-ohren.com, denn ich finde das hier wahnsinnig wichtig, auch mit Leuten zu sprechen, die zum Beispiel solche Veränderungsprozesse initiiert haben. Und, damit ich es nicht vergesse, ich habe jetzt gerade eben einfach nur Iris gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es Silvia Iris?
Eigentlich Silvia.
Ja. Ich entschuldige mich. Hat Frau Silvia Iris Beutel auch ein Buch rausgegeben, zusammen mit anderen. Das heißt Handbuch Gute Schule, 6 Qualitätsbereiche für eine zukunftsweisende Praxis. Und dort kann man eben nicht nur sehen, was diese Qualitätsbereiche sind, sondern eben auch, wie sie umgesetzt werden, von Schulen des Deutschen Schulpreises ganz praktisch umgesetzt. Das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal gesagt haben. Wenn wir da kurz dranbleiben können, Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen, aber wenn wir da kurz dranbleiben können, du sagst ja, dass es eben eine gerechte Leistungsbeurteilung geben sollte. Und gleichzeitig haben wir schon über den Deutschen Schulpreis gesprochen oder den angeteasert. Was ist denn eine gute Schule im Sinne einer gerechten Leistungsbeurteilung oder Leistungsbewertung?
Also die erste und wichtige Erkenntnis ist ganz sicher, dass dieser Qualitätsbereich Leistung, den der Deutsche Schulpreis natürlich auch im Rahmen seines Wettbewerbes immer mit in den Vordergrund rückt, verknüpft ist mit anderen Qualitätsbereichen. Natürlich mit der Unterrichtsqualität, natürlich mit Verantwortungslernen, natürlich mit der Schule als lernende Institution, weil ich mich in Diagnostik einüben muss. Natürlich mit dem Umgang mit Vielfalt beispielsweise. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt eine durch Schülerinnen gut handhabbare Form der Lernbegleitung im Sinne der formativen Begleitung von Schülerinnen. Also kleinschrittig über Logbücher, über Kompetenzbezug, aber nicht nur über Kompetenzbezug, ist eine Selbstnavigation möglich. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt es, und auch das finde ich sehr innovativ, diese individuellen Gelingensnachweise. Ich war vor einiger Zeit an einer Schule im Norden Deutschlands, wo man beispielsweise auch ein Lernjahr einsparen kann durch diese individuellen Gelingensnachweise. Und diese individuelle Flexibilisierung in Bildungsverläufen ist natürlich auch etwas sehr Interessantes, was diese Schulen leisten. Vor allen Dingen stärken sie aber in der Leistungsbeurteilung demokratiepädagogische Erfahrung und dass die notwendig sind, das muss man, glaube ich, nicht weiter erläutern. Das heißt, schon Grundschulkinder erfahren ihre Schule als einen Ort der Mitbestimmung in einem hochrelevanten Bereich, der der Leistungsbeurteilung heißt. Und natürlich versuchen viele Schulen, soweit es Erlasse und Verordnungen zulassen, notenfrei zu arbeiten mit einer vernünftigen Lernbegleitung, mit Lerncheck-Alternativen und Ähnlichem. Und natürlich gehört auch dazu, über die Vorstellung von Gerechtigkeit zu sprechen. Ist das eine Anerkennungsgerechtigkeit? Das liest man ja oft in Programmen. Wir sind Schule der Vielfalt, wir respektieren alle und Ähnliches. Das ist auch sehr wichtig. Aber zur Anerkennung muss auch eine Teilhabegerechtigkeit kommen. Dass wir Menschen nicht ausschließen, sondern dass wir sie integrieren, dass wir sie mitnehmen, dass wir sie mit Kompetenz in nächste Lebensabschnitte entlassen. Das fasziniert mich immer wieder neu, weil es immer wieder neu instrumentiert wird, auch schon für sehr junge Kinder mit Lernbäumen, mit Lernpfaden. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und es hebt es ein bisschen wieder weg von dieser sehr radikalen Individualisierung, die wir einige Jahre praktiziert haben, weil wir es gut gemeint haben mit dem Üben und Vertiefen.
Ich habe drei Anmerkungen. Das erste ist, wen solche individuelle Lernpfade interessieren, da kann gerne noch in die Folge mit Anke Langner von der TU Dresden reinhören. Die hat nämlich darüber gesprochen, wie sie das bei der Universitätsschule in Dresden umsetzen. Das zweite ist, ich fand es gerade sehr schön, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, wie eben diese Selbstreflexion, die Peer-Reflexion und eben auch das konstruktive Feedback vom Lehrer, wie wichtig das ist. Denn es gibt gerade ja eine Neuauflage von der Hetti-Studie, die nochmal die Wirkungsbereiche zusammengesammelt hat. Und da ist sondern die wirksamste Form von Lernen nach diesen Metastudien ist eben eine Selbstevaluation. Und jetzt der dritte Punkt. Ich habe tatsächlich letztens ein alternatives Prüfungsformat geschrieben mit einer 7. Klasse zum Buch Nennt mich nicht Ismael. Wir haben 6 Inhaltstests gemacht, ganz stupide, aber zusammen mit der Klasse abgesprochen, ja, dass sie sagen, naja, lesen müssen wir es sowieso. Und der andere Teil war eine kreative Ausarbeitung. ChatGPT war dort auch angegeben. Man musste nur da eben sagen, inwiefern man das eben genutzt hat. Und der Scherz an der ganzen Geschichte war jetzt, dass sie nicht nur ein Produkt geliefert haben, sondern dass sie eben diesen Lernprozess selber begleitet haben. Es waren bestimmte Fragen, was hätte ich anders gemacht, wie habe ich das gemacht, wie bin ich vorgegangen und wie zufrieden bin ich mit meiner Leistung. Und diese Reflexion war quasi in der Bewertungsgrundlage gleichbedeutend mit dem Produkt selbst. Und da sind irre Sachen geschehen. Also gut, auch ein Podcast zum Beispiel aus der Figurenperspektive. Aber es gab auch 3 Schüler, die haben eine Minecraft-Map hergestellt, ja, eine begehbare Map der Schule von Ismael und den Sportplatz und den Ort, wo sozusagen im letzten Teil des Buches die große Rede von ihm stattfindet. Und das zeigt ja was, das zeigt nämlich, dass zwar das gegeben wird, was der Kompetenznachweis sein soll, nämlich eine sehr starke inhaltliche Auseinandersetzung. Also das heißt, es basiert ja auf dem Text. Auf der anderen Seite kann jemand aber seine Schwerpunkte einsetzen und zeigen, was er eigentlich kann. Ja. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, die ich nur kurz jetzt hier referieren wollte, sozusagen um Leuten auch zu zeigen, was heißt denn das jetzt ganz konkret. Und das muss nicht genauso sein, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel in dem Fall auch mit Einbezug der Digitalität eine Leistung bringen kann, die auch eine Leistung ist, die aber abgeht von diesen 2 Stunden mit Füller auf ein Blatt Papier für sich vor sich hinzuschreiben.
Ja, und du hast ja was ganz Wichtiges auch angesprochen, nämlich die metakognitive Aktivierung ist ja ein Teilbereich der Unterrichtsqualität und der tiefen Merkmale. Du hast ja auch mit Ferdinand Stäbner schon gesprochen. Ja. Und das ist ziemlich beeindruckend. Ja, da schaue ich auch mit Neugierde drauf.
Ganz am Ende. Standardfrage. Gibt es ein Angebot, eine Seite, ein Buch oder sonstiges, das du den ZuhörerInnen des Podcasts empfehlen kannst? Dein eigenes Handbuch habe ich schon gesagt. Ich habe auch schon von der gerechten Leistungsbeurteilung gesprochen. Das ist übrigens ein Buch erschienen bei Reklam. Gerechte Leistungsbeurteilung, Impulse für den Wandel. 68 Seiten. Das heißt, das kann man sich auch jetzt in den Sommerferien schön durchlesen. Gibt es etwas, was dich selber noch quasi begleitet?
Also das Buch, was du eben angesprochen hast, oder das Bändchen bei Reklam, war natürlich besonders spannend, weil ich es mit einer Schulleiterin der Winterhuder Reformschule zusammengeschrieben habe. Und wir haben auch zusammen Fortbildungen dazu gemacht. Insofern konnten wir da aus einem ganz anderen Fundus natürlich auch unsere Beispiele generieren. Was mich auch begleitet als Buch, ist meine Zusammenarbeit mit Dr. Michaele Gewicke und Ramona Lau vom Oberstufenkolleg im Blick auf BNE. Dort haben wir über neue Prüfungskultur geschrieben. Und es wird eine neue Auflage von Beutel und Pant geben, Lernen ohne Noten, was wir nochmal aktualisiert haben. Die Nachfrage hat gezeigt, ja, das ist ein Top-Thema. Es gibt neben uns viele andere, die sich dazu äußern und engagiert halten. Also ich fühle mich in einer guten Gemeinschaft mit anderen, die dafür eintreten, dass wir was ändern müssen.
Liebe Silvia, vielen Dank für diese Empfehlung auch noch und vor allen Dingen danke, dass du dabei warst und für dieses erkenntnisreiche Gespräch.
Ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir Freude gemacht.
Die Schule brennt verabschiedet sich in die Sommerferien. Nicht ganz und komplett, denn es gibt jede Woche nochmal die Highlights der letzten Staffeln. Regulär weiter geht es dann aber wieder am 2.9. mit neuen Folgen. Wir freuen uns drauf. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Und noch eine kleine Werbung hintendran. Jetzt ebenfalls online. Arthaus Doku. Eine wunderbare Reihe besonders aufwendig gestalteter Dokumentationen von ARD und Deutschlandfunk. Intelligent kollagierte Geschichten, soundfette Audios. Arthaus Doku. Der anspruchsvolle Dokumentarfilm für die Ohren. In der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.